Herzlich willkommen zu unserem Podcast Spirit und Psyche, christliche und psychologische Spiritualität im Gespräch.
Wir, das sind Kirstin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie,
und Sandra, Theologin und Journalistin.
Wir unterhalten uns einmal im Monat über Themen im Schnittfeld von Spiritualität, Theologie und Psychologie.
Mit Blick auf Alt und Neu, auf Theorie und Praxis und aus unseren ganz persönlichen Erfahrungen. Hallo, heute soll es nochmal um spirituelle Erfahrungen gehen und auch um Methoden. Diesmal aber nicht von der theoretischen Seite her, sondern ganz praktisch aus unserem Leben heraus. Also was wir als gewinnbringend für unser eigenes Leben erfahren haben. Und wir möchten gerne voranschicken, dass spirituelle Methoden ja sehr stark von unserem Leben abhängen oder beziehungsweise, dass es davon nicht trennbar ist, welcher Mensch wir sind. Also je nachdem, welche Biografie wir haben, was wir mitbringen an Persönlichkeit, kann es sein, dass wir ganz unterschiedliche Methoden lieben und dass uns andere Methoden gar nicht liegen. Und alles ist ganz normal. Und das werdet ihr jetzt oder wirst du sicherlich auch feststellen, wenn du der Kirst und mir zuhörst, weil wir sind auch sehr unterschiedlich und uns liegen ganz unterschiedliche Dinge. Und wir wollen auch das unterscheiden von spirituellen Erfahrungen wie Gipfelerfahrungen oder Visionen oder Nahtod, also so ganz oder Einheitserfahrungen, also so richtig tiefgreifenden Erfahrungen, die nicht unbedingt mit einer spirituellen Praxis zusammenhängen. Sie können damit einhergehen, aber sie sind eben kein Automatismus. Und wir werden uns solchen besonderen Erfahrungen noch einmal in einem anderen Podcast gerne widmen. Und was uns auch noch wichtig war, hier voranzuschicken, ist, dass es so ist, dass spirituelle Methoden von vielen natürlich assoziiert werden oder vielleicht denkst du auch gleich daran, dass man dann still sitzen muss oder meditieren oder womöglich gleich gar nichts mehr denken. Aber natürlich gehören zu spirituellen Methoden auch ganz viele andere Dinge, auch wenn wir darauf jetzt vielleicht nicht ganz ausführlich eingehen, aber natürlich kann auch Tanzen sehr spirituell sein oder Tönen oder Singen. Also wir möchten das gerne auch ganzheitlich sozusagen betrachten. Und einfach, dass du das im Hinterkopf hast. Ja, und heute soll es um die Kirstin gehen. Ich habe heute die Freude und die Ehre, die Kirstin ein bisschen zu interviewen und zu fragen. Und jetzt würde ich einfach als erstes ganz gerne von dir wissen, welche religiös-spirituellen Erfahrungen hast du denn am Anfang oder in deinem Leben so gemacht? Also wie bist du spirituell oder religiös, sagen wir mal, aufgewachsen? Wurdest du religiös erzogen? Oder wie war deine erste Berührung mit Religion oder Spiritualität?
Ja, da ist schon der Ausdruck Religion, glaube ich, ganz passend, weil ich würde das sogar ein bisschen abtrennen, dass es religiös nicht immer gleich spirituell sein muss und umgekehrt. Ich bin tatsächlich sehr streng, kann man sogar sagen, christlich aufgewachsen. Also in sehr, sehr fundamentalistisch, wie das ja so heißt in den Bereichen. Das heißt eben, dass man die Bibel sehr wörtlich nimmt, in sehr engen Regeln, die auch das allgemeine Leben betreffen, was so gerade in der Pubertät und im Erwachsenwerden manchmal zu sehr großen Konflikten führt. Und gleichzeitig war ich da immer sehr drin verbunden und habe, weil ich ja auch gar keine Alternative kannte. Ich kannte ja nichts anderes, also blieb mir ja nichts. Und ich hatte tief in mir schon dieses Gefühl, es gibt da was und es gibt einen Zugang dazu. Und irgendwie wäre auch das Christentum ein Zugang dazu. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da wirklich sehr tiefgreifende Erfahrungen als Kind gemacht habe. Wobei man natürlich da auch nochmal überlegen muss, welche Erfahrungen sind in welchem Alter überhaupt möglich. Vielleicht ist es auch so, dass man eigentlich sagen kann, ich bin, wenn man nach Entwicklungsmodellen geht, wirklich da hab da durchaus das erlebt, was man erleben kann, eben in dem Alter. Und bin eben nämlich auch dann mit dem Studium und damit ja mit dem Erwachsenenleben werden erstmal raus aus all diesen für mich ja doch sehr engen Regeln. Und bin dann allerdings in meinem Studium, also einmal habe ich ganz viele Sachen in Frage gestellt, habe ganz viele Sachen für mich selbst überprüft und habe auch ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also habe mich dann mit Naturreligion und mit Meditation in ersten Schritten und Ach, auch mit der Wirkung von Steinen und die ganzen Bachblüten und all sowas beschäftigt. Also es ist durchaus, ne, da ist halt so eine Tür aufgegangen für mich, weil da Menschen waren, die sich ja durchaus auch mit solchen Themen schon beschäftigt hatten. Es war für mich eine völlig neue Welt. Ja, in Kombination, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich bin dann tatsächlich in eine spirituelle Krise geraten. Also dadurch, dass ich damit dann ja mir erstmal, also man kann ja innerhalb der Religion alles in Frage stellen und gleichzeitig den Glauben festhalten. Das erlebe ich jetzt, wenn ich andere Menschen beobachte. Für mich war es aber so, dass ich in dem Moment tatsächlich mehr oder weniger alles über Bord geschmissen habe. Für mich zwar das allgemein formuliert habe, es gibt was Göttliches, aber eben nicht mehr meinen christlichen Zugang hatte. Und dann kam eben eine krisenhafte Situation dazu. Also, wie so viele wahrscheinlich, gerade im sozialpädagogischen Bereich, habe ich mal versucht, wie das mit Grasrauchen und so weiter ist. Und ich gehöre wohl zu denjenigen, die es nicht richtig gut vertragen. Es trifft ja nicht auf alle zu. Und bin da wirklich in eine wirklich angstbesetzte Variante geraten. Es war ziemlich furchtbar und es hat auch Auswirkungen dafür gehabt. Es hat halt alte Ängste freigesetzt. Das kann passieren. Das habe ich erst später erfahren. Und in dieser Kombination mit diesen tiefen Ängsten, die freigesetzt wurden, zusätzlich mit diesem verlorenen Halt, bin ich wirklich in eine absolute Krise geraten damals. Das konnte natürlich da auch nur psychologisch diagnostiziert werden. Ne? Das sind dann irgendwie Angst, Neurosen hieß es damals noch irgendwie. Heute wird man es etwas anders benennen, aber trotzdem war es halt irgendwie so. Und ich bin wirklich in einen absoluten Ausnahmezustand geraten damals.
Und hast du das selber eigentlich gemerkt, dass du in dem Ausnahmezustand
Ja.
bist und
Ja,
hast dir auch
das
Hilfe
war
geholt
ja
oder?
eine, Entschuldigung. Ja, das war ja eine Angstsituation. Es ist ja also nicht psychotisch gewesen. Auch das kann passieren. Es gibt Menschen, die da eine Veranlagung zu haben, dann wird es psychotisch. Dann merkt man meistens auch selber nicht mehr so ganz, dass man da drin ist. Aber ich hatte wirklich einfach nur ganz, ganz schlimme Angstzustände. War auch da nicht mehr alltagsfähig, kann man so sagen. Ich habe echt gedacht, ich muss mein Studium abbrechen und so weiter und schaffe da irgendwie, schaffe das gar nicht mehr. Schon gar nicht mit diesen Zusammenhängen. Aber mir war ja auch überhaupt nicht klar, was mit mir passiert. Und ich glaube, das ist noch eine Sache, wenn man weiß, was passiert, kann man viele Sachen besser damit umgehen. Und ich wusste weder, was THC für Auswirkungen haben kann, also ne, noch dass ich irgendwie über spirituelle Krisen Bescheid wusste. Und das machte es, glaube ich, extrem schwierig damals.
Und was hat dir dann da geholfen?
Damals eigentlich wenig. Ich habe damals wirklich nur angefangen, einfach Therapien, ne, Therapiemethoden zu suchen. Ich bin damals zufällig ans NLP geraten, beziehungsweise das war schon Teil meines Studiums. Also war es naheliegend, sich einen Therapeuten zu suchen, der auch NLP macht. Und da sind viele, viele tolle Methoden drin, aber für das, was ich da hatte, war es nicht wirklich zielführend. Es ist so ein bisschen Handwerkszeug. Also eigentlich die Therapien, die ich zu der Zeit kennengelernt habe und die häufig heute auch noch unterwegs sind in der Schulmedizin, geben einem mehr so das Handwerkszeug, um damit leben zu lernen, um damit umgehen zu können und weniger wirklich Heilung zu verursachen, würde ich jetzt aus meiner derzeitigen Sicht sagen. Das ist natürlich auch nur eine persönliche Erfahrung, können andere Erfahrungen geben, kann auch andere Therapeuten geben, die das anders sehen. Aber aus meiner Sicht ist das tatsächlich so, dass das mehr so ein ja, damit umgehen ist.
Du hast ja auch noch erzählt, dass du eine sehr schwierige Geburtserfahrung hattest.
Ja, vermutlich sogar schon selber, aber da kann man sich ja wenig dran erinnern, aber das kommt ja
Ja,
noch
das ist
dazu. Also
häufig.
ich weiß ein bisschen was und tatsächlich scheint es so zu sein, dass ich in der Geburt durchaus es möglich ist, dass sich die eigenen Geburtsgeschichten wiederholen. Da gibt es Theorien drüber. Das ist aber noch eine ganz andere Geschichte. Und ja, also das kam dann noch wirklich dazu. Ne? Also dass ich in der Schwangerschaft ging es mir schon relativ. Es war schwierig. Ich hatte aber auch eine schon da schwierige Partnerschaft. Das war einfach schwierig schon da. Dadurch bin ich auch dann relativ zügig nach der Geburt dann nach einem halben Jahr schon alleinerziehend gewesen. Das ist noch eine ganz andere Geschichte, die gehört auch mit dazu. Und eben die Geburt war, also es war alles nicht wahnsinnig lebensbedrohlich durch die Möglichkeiten der Medizin einzugreifen. Und ich glaube auch, dass das alles irgendwie notwendig war. Also am Anfang habe ich das in Frage gestellt, aber ich habe halt dabei gemerkt, dass es überhaupt gar keine gute Begleitung für Menschen gibt, die eben, also es war einfach nur ein Kaiserschnitt. Es war ein Kaiserschnitt, der nicht vorher geplant war, und es war auch keiner, der notfallmäßig ganz dramatisch war, sondern der ganz ruhig in den Übergang gehen konnte von Kreißsaal in OP. Also es war kein großes Drama in dem Sinne. Aber es führte halt dazu, mit all dem, was drumherum war, dass die Bindung einfach nicht funktioniert hat. Und das ist, also die Bindung zum Kind, das ist ja nun auch eine theoretische Geschichte, und es ist halt in diesem Fall auch meine Erfahrung gewesen. Auch das kann ich alles erst im Nachhinein so benennen. In dem Moment konnte ich das natürlich überhaupt gar nicht zuordnen. Plus, dass es eben noch eine zweite OP gab und eine Vollnarkose. Und es waren also so viele Kleinigkeiten, die zusammengekommen sind, die nicht so, wo man nicht sagen kann, ho, es war schlimm, und sondern es waren einfach mehr die Erfahrungen, die Gefühle, die dadurch schlimm wurden. Genau, und diese fehlende Bindung ist halt dann ein Thema gewesen, das sich durch mein Leben, also durch mein Leben, also durch die weitere Zeit gezogen hat. Als ich das dann begriffen habe, dann die Suche danach, nach Methoden, wie man es denn, wie man das nachträglich noch hinkriegen kann. Immer mit der Situation, dass mein Sohn immer genau dann schon zu alt für das war, wenn ich eine Methode gefunden habe. Also deswegen bin ich relativ breit aufgestellt jetzt in Methoden, aber für uns ist es halt sehr schwierig gewesen, ne? Also wir improvisieren das immer noch bis heute. Dieses echte Bonding, was es eben nach der Geburt geben kann, hat bei uns einfach nicht stattgefunden. Das ist nach wie vor eine Tatsache.
Ja, und also ich bin mir auch sicher, dass du da definitiv nicht die Einzige bist. Das hört man ja
Nein.
immer wieder, und es ist halt wirklich
Ja.
auch eine ganz, ja, eigentlich nur eine kurze Phase, ne, aber die halt unglaubliche
Ja.
Auswirkungen haben kann. Also das weiß ich als Mutter auch, und ja, kann da also sehr, sehr gut mitfühlen und es sehr gut nachempfinden. Ja, also, und das hat ja dann irgendwie dazu geführt, dass du nach und nach mehr in so bestimmte Themen dich eingearbeitet hast. Du hast jetzt gerade auch gesagt, dass du dann dich mit Bindungstheorie eben beschäftigt hast, und was hast du denn dann noch ausprobiert?
Ja, genau, was ich gerade schon erwähnt hatte, ne? Also NLP ist so meine erste Berührung gewesen mit überhaupt irgendwelchen Methoden, die auch therapeutisch genutzt werden können. Da nehme ich immer noch viele Sachen raus, halte sie aber eben, wie ich das vorhin schon sagte, nicht unbedingt für so eine Wahnsinn. Also ich selber habe es nicht erlebt, dass sie so wahnsinnig heilsam ist in ihrer, also alleingestellt. Dann habe ich ganz viel eben mich mit den bindungsbasierten Therapien beschäftigt, sowohl also als zur Kinderbindung, aber es geht eben auch noch weiter. Auch es gibt mittlerweile auch Ansätze, um das in der Paartherapie zu benutzen. Und
Interessant.
womit ich mich auch sehr viel beschäftigt habe, sind Aufstellungen. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gehört. Ich weiß nicht, ob es alle schon mal ausprobiert haben. Also im Grunde geht es da ganz kurz darum, dass man eben eine schwierige Situation, die beteiligt, also man arbeitet in einer Gruppe und nimmt Stellvertreter für die beteiligten Menschen an einer schwierigen Situation und löst es dann mit diesen Stellvertretern eigentlich in einer Aufstellung auf, dass von dem Betroffenen erstmal nur beobachtet wird und dann irgendwann, wenn die Lösung da ist, der Platz eingenommen wird, um diese Lösung zu erleben. Das ist so die ganz kurze Fassung davon.
Ja, und dann bist du irgendwann auch auf das Mantra-Beten gestoßen.
Genau, dann ging es erstmal, also dadurch, dass ich hatte ja gesagt, ich bin raus aus all diesen religiösen, also meine ursprüngliche religiöse christliche Bindung, habe aber dadurch, dass ich auch nicht in die Tiefe gegangen bin, in diesen anderen Bereichen auch nicht so wirklich Hilfreiches gefunden. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Methoden oder Methoden, dass andere Religionen und Weltanschauungen und so weiter nicht funktionieren, sondern dass ich da aber auch nicht wirklich einen tiefen Zugang zu gefunden habe. Und so habe ich halt, als diese Krisensicht, die ich jetzt so gerade beschrieben habe, irgendwie noch richtig zugespitzt haben, irgendwann angefangen, einfach, ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich schon christlich gebetet habe in dem Moment oder christlich ins Universum, ins Göttliche hineingesprochen habe und einfach gesagt habe, ich brauche Hilfe. So geht's nicht. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich bin also wirklich bis an meine absoluten Grenzen gekommen in dieser Kombination aus allem, was ich da so hatte. Das war so 2013, 14. Es kam dann auch noch eine Beziehung dazu, die wirklich sehr, sehr schwierig war. Und habe dann zwei Jahre später meine Meditationslehrerin kennengelernt, also oder zumindest eine Meditationstechnik, also sie persönlich noch nicht. Ich habe einen Kurs besucht erstmal und habe da also vor allen Dingen die Mantra-Meditation kennengelernt, und zwar in einer christlichen Variante, und damit dann wieder Zugang gefunden zu meinem christlichen Ursprung, aber eben auf einer Ebene, die, wie ich das ja vorhin schon angedeutet habe, irgendwie hat das alles früher keine Wirkung gehabt in der Hinsicht. Also ich zumindest bin damit mit in der Kirche gehen und beten und Bibel lesen, das war für mich nicht ausreichend. Ich hatte immer das Gefühl, da gibt es mehr, es gibt Zugänge, es gibt mehr. Und da bin ich dann so ganz langsam dran gekommen. Also erstmal eben, ja, ich praktiziere tatsächlich das Jesusgebet. Man kann es religionsneutral auch benutzen. Also wenn ich es weitergebe, dann ist es religionsneutral. Aber ich selber lebe eben mit dem eigentlich dem ich den Namen Jesus Christus permanent versuche zu wiederholen. Das ist
Ja, also vielleicht magst du dazu noch was sagen zu diesem, man nennt es ja auch immer während des Gebet,
genau.
aber genau, weil nicht jedem vielleicht das Wort Jesusgebet gleich etwas sagt.
Genau. Nee, das ist nicht. Es gibt eine Langform, die ist, die Ursprünge liegen eigentlich ja bei den Wüstenvätern irgendwo. Die haben aber Psalmen, glaube ich, noch meditiert. Und irgendwann ist es übergegangen in einen Satz, den man an Jesus Christus spricht, der in der orthodoxen Kirche noch immer benutzt wird. Und ich habe mich für diese Kurzform entschieden, die einfach nur Jesus Christus beinhaltet. Und zwar, ich bin da jetzt gar nicht so, für mich ist Jesus gar nicht unbedingt nur das Göttliche, was ich irgendwie ansprechen würde, sondern eigentlich eher der vollentwickelte Mensch im Moment. Also das wäre meine derzeitige Definition. Das vollentwickelte menschliche Potenzial, das, wozu wir fähig sind. Und deswegen macht es Sinn, sich damit zu verbinden, sich daran anzuschließen, um sich damit dann irgendwie den Kontakt in diese göttliche oder zu Gott selber oder wie auch immer man ich das dann nennen möchte, zu bekommen. Also für mich ist das ein Weg dahin. Und ich habe also große, große Ehrfurcht und große, für mich ist es schon sehr was Besonderes, was er gemacht hat. Also mir ist jetzt nicht klar, dass ich jetzt nicht auf dem Weg einfach mal so gehen kann und dann genauso das Gleiche kann wie er. Und gleichzeitig glaube ich, geht es schon irgendwie. Aber dafür müsste man halt eigentlich dieses Bewusstsein erstmal voll entwickeln können. Und das haben wir ja. Also ich bisher zumindest nicht. Und ich glaube auch nicht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich es in diesem Leben noch entwickeln. Ja, das so in der Kürze
Ja, aber
zu
du
dieser
verbindest
Mantra.
dich quasi mit diesem Bewusstsein, ne?
Genau,
Indem du halt diesen Namen immer wieder wiederholst.
ich verbinde, ja. Und eben da auch diesen christlichen Weg zu nehmen, über ich muss nicht alles selber schaffen, sondern man kann sich eben mit diesem Bewusstsein verbinden, um dann teilzuhaben, würde man das, glaube ich, im Christlichen dann wirklich bezeichnen. Das heißt also, ich muss nicht jeden Weg alleine gehen, sondern ich darf auch einfach mich reinnehmen lassen
Ja.
in die Möglichkeiten, die er als Mensch hatte und die jetzt ja irgendwo noch vorhanden. Also das Bewusstsein wird ja irgendwo weiter existieren und ansprechbar sein.
Da
Ja.
bin ich mir sicher, ja.
Genau, das ist so dieser eine Teil, und das ist halt das war mein großer Durchbruch, um irgendwie diese ganzen Sachen, also in mir auch zu verändern. Es hat einfach, ich kann es gar nicht ganz genau benennen, wie das waren einfach schrittweise. Es hat mir Klarheit gebracht, ich konnte damit die Ängste, die noch übrig waren, also ich habe viel schon vorher in den Griff gekriegt mit diesen psychologischen Methoden, aber den letzten Rest habe ich damit dann nochmal irgendwie in den Griff gekriegt und habe natürlich gelernt, mein Bewusstsein zu steuern, meine Gedanken zu steuern, meine Gefühle zu steuern damit. Und das ist natürlich im Sinne von diesen ganzen Schwierigkeiten, die man eben durch solche Angstgeschichten haben kann, eine total hilfreiche Sache, ne? Weil Angstauslöser sind ja erstmal die internen Geschichten oft. Und wenn man die steuern lernt, ist das einfach schon unabhängig von den spirituellen Anteilen halt einfach ein riesiger Fortschritt, dass man in sich steuern kann.
Ja,
Und
das
dann
stimmt,
kam,
ja.
genau, und dann kam aber noch was dazu. In einem zweiten Schritt habe ich dann die Liebesmystik kennengelernt. Das ist nochmal ein, also für mich persönlich, wenn ich es definieren würde, für mich, was ich, also ich, wie die Methode wirklich gedacht ist oder erfunden wurde oder zusammengestellt wurde, weiß ich gar nicht. So wie ich sie erlebe und benutze, ist das eigentlich eine Kombination aus so einer inneren Aufstellung, also das, das, was ich hier bei Aufstellung beschrieben habe, und man nimmt die Personen, die daran beteiligt sind, macht es aber eigentlich eher in einem inneren Prozess. Und dafür braucht man natürlich auch so ein bisschen diese Imaginations- und Visualisierungsfähigkeiten. Das heißt also, ich muss mir intern schon irgendwie kleine Geschichten vorstellen können und Personen vorstellen können, vielleicht auch sogar ohne, dass sie irgendwie sich mit realen Personen decken. Die Bindungsgeschichten gehören damit rein, werden damit benutzt, aber das Ganze eben bezogen in diesem Fall auf heilige Namen, beziehungsweise eben, also ob das jetzt Heilige aus der, ich habe persönlich nur die Möglichkeit, heilige Namen aus der christlichen, aus dem christlichen Bereich zu nehmen, weil mir der andere einfach, da weiß ich nicht, bevor ich da was anspreche, was ich nicht weiß, was es ist, lasse ich es lieber. Aber im Grunde spricht man zum Beispiel, um Sachen aufzulösen, eine reine göttliche, mütterliche Liebe an, zum Beispiel, oder die väterlichen Schutz oder so, und darüber, dass das eben über Namen, die man da benutzen kann. Und ich nehme halt da dann die christlichen Namen, ne? Also zum Beispiel Maria oder Josef. Und wenn man dann eine größere Familie und Freunde braucht, kann man das dann noch um Jünger oder um Großeltern erweitern. Das Ganze geht eben auch über allgemeine göttliche Sachen. Ich selber habe es wenig ausprobiert bisher, aber ob man jetzt zum Beispiel Gaia als göttliche Mutter ansprechen kann oder ob es da auch in den anderen Religionen reine mütterliche Gottesbilder gibt, das weiß ich persönlich gar nicht. Nach meiner Erfahrung sind ja viele Gottesbilder auch gemischt oder Götter auch gemischt in anderen Religionen. Dann ist das die Göttin der Mütterlichkeit, aber auch gleichzeitig noch für irgendwas anderes. Und da wage ich mich halt nicht ran, weil ich einfach glaube, dass diese Namen Kraft haben. Und wenn ich da was anspreche, was ich eigentlich nicht haben will, ist mir das zu, warum sollte ich mir was ins System laden, was ich gar nicht drin haben will? Und
Ja,
deswegen benutze ich
natürlich.
halt diese Wege, was jetzt überhaupt nicht ausschließt, wenn jemand weiß, was er genau tut, absolut auch aus allen anderen Religionen das zu übernehmen. Also das ist einfach nur mein fehlendes Wissen da an der Stelle. Und ich bin mir sicher, dass es das überall gibt.
Ja, und auch Bindung, weil ich finde es ja spannend, dass du von Bindung gesprochen hast. Ich glaube, das wäre auch durch die religiöse Prägung. Es ist ja vielleicht auch vergleichbar. Da kann es ja auch sein, dass wir eine positive Bindung zu einer Person, jetzt zum Beispiel zu Jesus gewinnen oder zu Maria. Und anders kann es aber auch sein, dass Bindung eben gestört wird und dass wir halt zum Beispiel, also wenn du jetzt, du hast ja erzählt, du hattest ja auch jetzt ein relativ enges christliches Korsett sozusagen, dann kann es natürlich auch andersrum sein, dass man dann damit eben nichts mehr anfangen kann. Also
Genau.
im negativen Sinne, ne? Mich würde jetzt aber bei der Vorstellung der Aufstellung noch mal interessieren. Also das ist ja schon sowas, was man dann wirklich in der Stille macht. Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen? Und wen stellst du dann auf? Sind das dann die Personen, die ganz konkret in deinem Leben gerade eine Rolle spielen? Und wie nimmst du dann noch die heiligen Namen oder Personen dazu?
Nee, das
Kannst du
ist
das noch
nämlich
mal
genau, ja.
konkreter ausführen?
Genau, da nehme ich tatsächlich keine persönlichen, also nicht meine eigenen Eltern. Also es geht darum, wenn ein ganz negatives Gefühl auftaucht und man immer wieder an dieselbe Stelle kommt, dann bringt es ja irgendwann nichts mehr, das einfach nur wegzumeditieren, sondern es muss ja irgendwie geheilt werden, aus meiner Sicht zumindest. Und dann nehme ich dieses Gefühl von irgendwie großer Angst oder Versagen oder man kann ja alles Mögliche da an Erfahrungen haben, von Scham oder Schuld oder sonst irgendwas, und gehe dann in Kontakt, also habe in mir drin diese nicht personifizierten heiligen Namen, die Aber mich mir, also da sind jetzt keine Gesichter, die ich kenne, sondern das sind dann irgendwie so möglichst neutral, aber die heilige Mutterlichkeit in Person. Und zum Beispiel spreche ich dann Maria damit an. Und das ist halt der Unterschied zu einer Imagination. Also man kann, wenn man im NLP ist, heißt das Change History, man kann also mit bestimmten Methoden geht man in die Vergangenheit hinein, bringt sich selber und den Bezugspersonen Fähigkeiten und verarbeitet, also verändert so die nachträglich die Situation, die sich dann nochmal neu abspeichern. Das ist neuronal auch zu erklären, sowas kann passieren. Also man kann das nachträglich nochmal die Erfahrung rübersetzen, davon wird die eine nicht gelöscht, aber wenn man genügend positive Erfahrungen macht, strukturiert sich halt dann trotzdem die Hauptbahn halt eben um. Das ist halt der eine Teil, auf den das zurückgreift. Der Vorteil aber an dieser Liebesmystik, die ich von meiner Meditationslehrerin halt da kennengelernt habe, ist, dass ich eben nicht mehr aus mir selbst heraus diese Fähigkeiten suchen muss. Ich muss diese Geschichte nicht selber steuern, nur ich muss sie anstoßen, aber nicht bis zu einem Ende selber steuern. Ich muss den Verlauf nicht vorher im Blick haben und ich muss auch nicht alle Personen sozusagen selbst als Regie führen für alle, sondern ich kann ein heiliges Bewusstsein ansprechen und das reagiert dann irgendwann. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich komme noch aus so einer Imagination heraus, gehe dann da rein und in dem Moment, wo ich anspreche, passieren Dinge, dass das Gegenüber reagiert. Und dass Sachen passieren, auf die ich nicht gekommen wäre, dass mir Hilfe angeboten wäre, die ich gar nicht selber dann initiiert habe, sondern und dass vor allen Dingen eine Verbindung hergestellt wird. Also ich fühle dann in einer Verbindung zu diesem Göttlichen und spüre dann wirklich in mir diese Mütterlichkeit zum Beispiel oder diesen Schutz eines Vaters oder wie auch immer, der mir in einer bestimmten Situation gefehlt hat. Und
Und wie konkret siehst du die Situation in dem Moment vor dir oder?
das ist eigentlich für mich jetzt nur, aber ich weiß nicht, ob das sich bei allen gleich anfühlt und gleich passiert. Also für mich ist das nur der Anfang. Es bleibt immer so ein halbes Bild im Hintergrund. Es ist auch oft, und ja, nein, es ist also so ein Bild, dass ich am Anfang, damit starte ich das mit dem inneren Bild und dann überwiegen nachher die Gefühle. Es ist sowieso das Ziel der ganzen Sache. Also die Heilung kann ja nur auf der Gefühlsebene, nur auf der Bildebene kann man gar keine Heilung aus meiner Sicht kriegen, sondern damit kann man halt wieder, da strukturiert man dann wieder mentale Dinge um. Natürlich werden da Gefühle mit angesprochen, aber diese wirkliche Heilung geht ja nur, wenn man richtig in ein Gefühl reingeht. Und Bilder sind ein starker Weg in Gefühle rein. Klänge natürlich auch und Gerüche und so weiter. Aber eben erst wenn es auf Gefühlsebene sich auflösen kann, dann kann für mich Heilung passieren aus meiner Sicht. Und die Heilung ist oft wirklich, das ist dann nur ein halb angenehmer Zustand, um es zu sagen, weil meistens fließt natürlich ganz, ganz viel in Tränen ab, also in dieser Erleichterung dann aber. Aber ich meine, es gibt für mich unterschiedlich, es gibt das verzweifelte Weinen und es gibt das erleichternde Weinen. Und das ist aus diesem bindungsorientierten Verfahren auch so, dass man eben sagt, ne, wenn ich gehalten bin, wenn jemand da ist, der das aufnimmt, dann können so Traumatisierungen sich auflösen. Das ist dann das in der realen Welt mit einer therapeutischen Begleitung. Das geht auch bei Freunden, das geht in Partnerschaften sehr gut sogar, dass man da alte Traumata auflöst, wenn man da vernünftig rangeht miteinander. Also das in einer guten Absprache, da braucht man auch ein paar, naja, Leitlinien für und vielleicht auch ein paar Methoden. Aber eben, was eben ganz toll ist, man hat ja nicht immer jemanden, den man dabei hat. Und alle Menschen sind auch oft in ihren eigenen Sachen gebunden und manchmal funktioniert es dadurch nämlich und dann hat man eher eine Retraumatisierung, als dass es dann sich löst. Das muss man eben auch mit berücksichtigen. Und deswegen finde ich diese Liebesmystik so toll, weil da spricht man eben immer eine Quelle an, die in sich komplett positiv ist, die den Halt, die halten kann und die eben dann alles zur Verfügung stellen kann, was nötig gewesen wäre, weil ich glaube einfach, dass wir als Menschen eine heile Seele haben und auf einer ganz anderen Ebene, aber dass wir vor allen Dingen durch unsere Biografie halt den Zugang dazu verlieren damit dann auch an diese Göttlichkeit, also da, wo meine Biografie mir zum Beispiel den Vater, das gibt es ja ganz viel, ne, das ist ganz schlimme Vatererfahrungen, die haben mit Gott Vater, und das ist ja in der evangelischen Kirche der eigentlich die einzige, Jesus und Vater, das ist alles männlich, Maria spielt kaum eine Rolle.
Ja.
Die haben oft ganz große Probleme in der Religion, weil sie gar keinen Zugang dazu finden. Und das ist eben das, da kann man diese Heilung, wenn man da jetzt wirklich auf diese Ebene geht, erlebt man diese göttliche heile Energie dann wieder, die
Ja.
aber dann eben nicht mehr über den Verstand und über die eigene Erfahrung geht, sondern auf einer höheren Ebene.
Oh, das kenne ich. Ja, das kenne ich aus persönlicher Erfahrung. Das ist tatsächlich manchmal. Also ich kenne das zwar nicht bewusst, dass ich das jetzt aktiv mache, aber mir sagt das durchaus etwas, dass dann diese, ja, vielleicht göttliche Präsenz auch mit einer männlichen oder mal auch weiblichen Energie dann eben den Trost spenden kann, den du von deinem Vater oder deiner Mutter eben nicht bekommen hast. Also das,
Genau.
ja, und das dann eben auch nachreift, ja. Spannend.
Genau.
Du hattest noch im Vorgespräch erzählt, dass du dich ja auch noch mit ganz anderen Dingen in letzter Zeit befasst hast, vielleicht auch aus einer, ja, sage ich mal, inneren oder äußeren Notwendigkeit heraus. Magst du dazu noch einmal etwas sagen? Ich glaube, es ging um, ja, Gelübde und Besetzung.
Ja, das ist auf zweifacher Ebene habe ich mich damit auseinandergesetzt. Das eine ist natürlich, dass es bestimmte Sachen gibt, da merkt man, dass die therapeutischen Verfahren einfach nicht greifen. Also, dass man merkt, da ist irgendwie noch was mehr, und da ist natürlich einmal diese Meditation und so weiter ein Faktor. Klar, man kann Menschen Zugänge geben zur spirituellen Welt und das dann da das als psychologische, therapeutische Methode nutzen. Das andere ist aber, dass ich tatsächlich manchmal das Gefühl hatte, also irgendwie klemmt es. Es geht einfach nicht weiter. Man kann machen, was man will. Es rutscht immer wieder in dasselbe rein. Und das habe ich in erster Linie erstmal in meinem eigenen Leben erfahren, dass ich gedacht habe, also ich muss sagen, wie verhext habe ich da oft zugesagt. Und ich glaube, deswegen bin ich wahrscheinlich auch irgendwann auf diese Idee gekommen. Und zu überlegen, ob es. Ja, da kommen natürlich jetzt auch die Fragen wieder, ne, nach dem Weltbild. Also ich persönlich glaube daran, dass wir mehrere Existenzen haben und dass die auch wirken können. Und dann ist eben die Frage, ob es sogar aus alten Leben oder aus diesem Leben Gelübde, Flüche oder sowas geben kann, ob es Besetzungen geben könnte, also dass sich zwei Bewusstseine sozusagen einen Körper teilen. Und das jetzt noch nicht im Ausmaß von, wie man das aus irgendwelchen Horrorfilmen kennt, sondern einfach nur so als ein Teil, der irgendwie so mit reinspielt und der irgendwie mitsteuert und man immer das Gefühl hat, irgendwie so ganz komische Sachen passieren. Und dann habe ich da irgendwann mal erlebt, wie sich ein Mensch komplett verändert hat, nachdem er an einer Stelle war, also in einem Haus war, in einem Zimmer war, in dem jemand zu Hause gestorben war. Ich dachte mir, das ist ja mal sehr seltsam. Und da haben wir dann gemeinsam, das war ein Freund, also konnten wir da zusammen uns das irgendwie auch angucken und haben dann einfach ganz mutig gesagt, okay, im Sinne, ich glaube, im Evangelischen heißt es ja, ne, allgemeines Priestertum für alle. Okay, wir ermächtigen uns jetzt selber, bevor wir irgendwo einen Exorzisten suchen. Wir gucken einfach mal, was geht. Natürlich mit ne, ganz langer Erfahrung. Ich meine, bin ja jetzt nicht Anfängerin in spirituellen Wegen, sondern habe halt eben zu dem Zeitpunkt ja schon 10 Jahre Meditationserfahrung gehabt und habe mich mit dieser Welt ja immer wieder auseinandergesetzt und habe dann einfach, wir haben uns dann irgendwas überlegt, was wir machen, und haben da auch eben diese ganzen Helfer dazu geholt und haben das dann versucht, wieder freizusetzen und ja, nach Wahl ins Licht zu führen und was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig habe ich mich halt dann auch in meinem eigenen Leben damit beschäftigt, warum kommen bestimmte Sachen, egal was ich tue, einfach nicht in die Heilung. Und habe dann angefangen, solche Aufstellungen, wie ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, auch also in vergangene Leben zu machen und zu gucken, ob es da irgendwas gibt. Und habe angefangen, da nach Gelübden oder Flüchen zu suchen Und habe da auch was aufgelöst. Dann habe ich noch genau, was auch noch im Alltag ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, ein Fluch fängt nicht da erst an, wo jemand mit einem schwarzmagischen Messer oder irgendwo mit seinen, mit irgendwelchen Zauberbüchern Flüche ausspricht oder so, sondern ich glaube, dass solche Verwünschungen, sowas wie ich wünsche ihr die Pest an den Hals, jetzt mal ganz platt formuliert, das kann man ja auch noch irgendwie auf anderen Ebenen haben, so im Alltag, dass das auch durchaus energetische Sachen sind, die bei einem ankommen und die schicke ich dann auch gerne wieder zurück. Also da habe ich dann ein paar Meditationssätze für, mit denen ich das dann mich einmal an diese spirituelle Welt anbinde, um mich sozusagen in die Position des, der Macht zu versetzen, überhaupt über diese Ebenen zu bestimmen und dann zu sagen, ich schicke es. Naja, man kann es zurückschicken. Ich finde das manchmal nicht so fair, weil dann fällt der Flug ja auf jemand anders zurück. Ich versuche es dann eigentlich eher irgendwo aufzulösen oder so, weil es die meisten solcher Sachen sind ja auch aus inneren Verletzungen heraus entstanden und nicht daraus, dass jemand bösartig mir was will, sondern da spielen ja dann wieder die eigenen Geschichten von jemand anders auch eine Rolle. Ja, das sind so Sachen, aber da bin ich wirklich im Moment in der Entwicklung von, ich probiere aus, was für mich funktioniert. Ich überlege, was mit anderen funktioniert. Ich habe so ein paar Stellen, wo wir das zusammen ausprobieren mit einigen Freunden, ja dann. Das mache ich jetzt natürlich noch nicht irgendwie wirklich im großen Stil in Praxis oder sonst irgendwie, sondern das ist noch im gesicherten Rahmen dessen, was ich für mich so probiere.
Ja, du hast auch erzählt, dass du da so ein bisschen gesucht hast, was es in Kirchen oder was wir vielleicht auch
Genau.
von dem lernen könnten, was in der Kirche ja schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden im Grunde genommen jetzt praktiziert wird an Ritualen.
Da suche ich auch im Moment in erster Linie in den Kirchen, weil ich hier den Zugang zu allem anderen nicht habe. Ich würde genauso da auch in anderen Religionen gucken, weil ich glaube, dass das da auch ganz spannend sein kann. Aber das ist ja das Einzige, was hier jetzt einfach zugänglich ist. Na klar, ich meine, buddhistische Sachen findet man irgendwie noch, aber da müsste ich halt auch wieder suchen. Also nehme ich im Moment einfach nur das, was mir am leichtesten zugänglich ist und gucke erstmal da, was da an, gibt es überhaupt kraftvolle Rituale, ne? Was ist mit dem Abendmahl? Dann habe ich hier im Moment ein bisschen Anbindung an die katholische Kirche, was in Schleswig-Holstein total absurd ist, weil wir ja hier ganz wenig Katholiken haben. Aber ich habe einen katholischen Freund aus Köln und von daher, der auch auf der Suche war und wir sind halt an einigen Stellen zusammen unterwegs gewesen, damit er sich wieder anbinden kann, bin damit dann natürlich auch habe Eucharistie erlebt. Also bisher noch nicht, ich durfte nicht teilnehmen, weil wir hier ganz streng sind in der Gemeinde, wo wir waren, dass ich als evangelische Christin nicht teilnehmen darf. Aber habe mich dann auch, ich war in der Freikirche bei den Taufen dabei, die ja dann wirklich so Ganzkörpertaufen sind. Ich habe mich mit Weihwasser auseinandergesetzt und so weiter und habe einfach mal geguckt, was da so an Möglichkeiten sind. Versuche da reinzuspüren, Segen, also der Segen in der Kirche und da auch sehr große Unterschiede erlebt zwischen, ich habe in meinem Heimatort, also meinem ursprünglichen Heimatort, meine Heimat ist ja jetzt hier, wo ich lebe, aber da, wo ich geboren bin, in dem Ort, da wird die katholische Kirche von Mönchen geleitet und habe da festgestellt, wie irre das, was die an einer Energie freisetzen können. Und hier das dann auch nochmal erlebt, hier ist ein afrikanischer Pater als unter anderem auch als Pfarrer, den ich hier in einer anderen Gemeinde erlebt habe. Da konnte man wirklich, also bei dieser Wandlung in der, also es war irre, diese Energien, die da freigesetzt wurden, wenn man das spüren kann, das ist schon spannend. Und gleichzeitig gibt es aber, also ich kann jetzt nicht sagen, eine Weihe zum Priester befähigt automatisch dazu, die Rituale mit großer Macht zu vollziehen. Es gibt Menschen, die sagen das. Ich habe Menschen erlebt, wo ich das Gefühl habe, da passiert gar nichts, obwohl sie geweihte Priester sind, also im katholischen Sinne jetzt halt. Ja, und da bin ich halt hier gerade unterwegs, um zu suchen, was es so gibt, um rauszufinden, was kann das für den Alltag bringen, wie weit kann ich mich da anbinden, wie weit will ich mich anbinden, und wie weit geht es halt, dass ich einfach sage, ich will das für mich selber entwickeln und selber rausfinden, was wir tun, weil eben in meiner ursprünglich christlichen Form ist es halt nicht so, dass da wirklich Priester unbedingt eingesetzt sein müssen, weil ich habe das, ich verstehe die Bibel so, dass uns diese Zusagen von ihr werdet Gleiches und Größeres tun, uns allen eigentlich gilt und nicht nur geweihten Priestern.
Ja, spannend, spannend. Ja, also ich kenne das auch, diese Erfahrung, ne, dass manchmal ist man einfach im Gottesdienst und das Abendmahl ist ganz anders. Also es ist tatsächlich so, dass man dann einfach in einer ganz anderen Sphäre quasi irgendwie eine Weile schwebt, wirklich. Also das habe ich auch erlebt. Und bei anderen ist das halt, ja, dann hast du halt gemacht, damit es halt, keine Ahnung, also zumindest ich musste das ja häufig machen und dann hatte ich eher das Gefühl, ich muss da jetzt vor, aber ich wollte eigentlich gar nicht vor. Also das ist mir durchaus auch sehr vertraut und ich, ja, ich teile auch diese Idee, dass man sagt, also das ist ja wirklich auch so eine ganz revolutionäre Gedanke gewesen, der dann wieder in der Reformation aufgegriffen wurde, der eigentlich bis heute nicht wirklich, also definitiv nicht weltweit, aber auch natürlich nicht in unseren europäischen Ländern und so weiter wirklich dann umgesetzt wurde, ne? Also ja, wo man wirklich jeder Person eigentlich zugesprochen hat, eben, dass sie selber spirituelle Erfahrungen macht und dass sie natürlich auch dazu fähig ist, ja, wie du es beschreibst, auch Energien weiterzugeben oder gewisse Rituale durchzuführen. Also total spannender Gedanke, den es sich, glaube ich, echt wirklich auch lohnt, jetzt auch heute weiter zu verfolgen.
Ja, ich kann mir noch ein bisschen von meinen wirklich persönlichen Erfahrungen, also abgesehen von den Heilungsprozessen, von denen ich ja gerade schon ein bisschen gesprochen habe, habe ich ja auch rein spirituelle Erfahrungen gemacht. Und ich weiß ja, dass es ganz viele verschiedene Varianten gibt von man fällt irgendwie in einen Einheitszustand rein und kann damit gar nichts anfangen oder es gibt Nahtoderfahrungen und so weiter. Meiner ist viel, viel sanfter, viel weniger spektakulär, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nur so schrittweise in Erfahrungen reinkomme. Vielleicht auch, weil meine Angstthematik was mit Kontrollverlust zu tun hat. Ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine mit. Und ich vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal bewusst
Sicherlich.
ausgesprochen,
Sicherlich bist du da nicht allein.
ja, genau, ausgesprochen habe, dass ich nicht irgendwelche Erfahrungen haben möchte, die mich so total flashen, dass ich da irgendwie also wieder in neue Ängste kippe oder sonst irgendwas, sondern dass ich da Heilung eigentlich keine haben will. Und so läuft es tatsächlich auch. Also ich kriege immer wieder, ich habe eine Methode und kann damit weiterarbeiten, mache dann in der halt Erfahrung und kriege dann irgendwann neue Ideen, was ich noch machen kann und taste mich so ganz langsam ran an das, was ich glaube, was eben, wo andere einfach reinfallen in diese Einheitserfahrung. Wobei das ja, glaube ich, auch sowieso die Ausnahme ist. Nur kleinere Gipfelerfahrungen, das ist ja dann immer auch die Frage, wie definiert man das, haben ja mehr Menschen, aber wirklich so eine echte Einheitserfahrung ist, glaube ich, schon immer noch eine ganz besondere Erfahrung. Und für mich ist das so, dass ich halt so ganz praktisch, also für mich fängt Spiritualität ja da schon an und dass ich sage, ich lerne meine Gedanken und Gefühle wieder zu steuern. Für mich ist das ein erster spiritueller Schritt und eine spirituelle Erfahrung zu sagen, ich bin wieder Herr in meinem eigenen Haus, in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Bewusstsein. Und es passiert nicht mehr alles einfach nur so. Natürlich überwältigt mich auch noch mal zwischendurch was und gleichzeitig kann ich aber da dann auch mittlerweile eben gegensteuern mit diesen ganzen Methoden, die ich mittlerweile habe. Dieses Mantra, Gebet, was ich da habe, das ist tatsächlich so erstmal in Krisensituationen, also erstmal habe ich es natürlich geübt, ne, in allen möglichen Situationen. Erstmal, das Ziel ist immer während, das ist natürlich für mich noch weit entfernt. Es geht in Stille, es geht, während ich andere Dinge tue, während ich spreche zum Beispiel, nicht theoretisch ist es möglich, dass während des Sprechens, während ich spreche, im Hintergrund in meinem Kopf dieses Gebet weiterläuft. Das kann ich nicht. Aber ich kann das halt parallel zu so normalen Tätigkeiten irgendwie machen. Ne? Dann das tue ich auch. Und es ploppte dann ganz am Anfang irgendwie in so Stresssituationen plötzlich aus, in so kleinen Krisen. Ne? Wenn ich einfach nur in Zeitdruck gerate, wenn ich in Wut geraten bin oder sowas, so fing das Ganze dann vor einigen Jahren an. Und dann hatte ich einmal, habe ich das leider bisher nur gehabt, das habe ich wirklich, das war eine ganz besondere Erfahrung, dass ich irgendwann einen Albtraum hatte, ausnahmsweise mal einmal die Situation hatte, dass ich feststellen konnte, dass ich träume. Das ist mir sonst nicht möglich. Ich kann nicht klar träumen, wie es ja auch einige können. Und habe mich dann einfach mit diesem, also dann habe ich das Mantra benutzt, um mich wieder wach zu machen. War auch eine ganz spannende Erfahrung, aber sehr, sehr anstrengend. Also das Wachwerden aus diesem Zustand, aus dem Traumzustand heraus, war schon sehr anstrengend, aber es war echt spannend. Und dann habe ich irgendwann noch einen letzten Kurs gemacht, in dem es darum ging, also wirklich sich mit dem Göttlichen so zu verbinden, dass man erstmal ans höhere Selbst rankommt, mit der Möglichkeit, wenn es gut gelaufen wäre, in so einer geführten Meditation auch eine Einheitserfahrung machen zu können. Aber wie mein System halt so läuft, ne? Ich habe ja gesagt, es schützt mich, ich bin bis zum höheren Selbst gekommen. Und weiter ging es bei mir einfach nicht. Ich bin nicht weitergekommen aus dieser Ebene noch raus auf höhere Ebenen. Das hat nicht funktioniert. Habe aber dafür, und das ist eben das Schöne bei mir, dann ist es aber sehr stabil. Ich konnte von diesem Moment an sofort zwischen mir und dem höheren Selbst auch im Alltag dann hin und her switchen. Also ich kann mich, wenn ich im Alltag bin, mit diesem höheren Selbst verbinden und kann aus dieser Bewusstseinsebene heraus die Situation wahrnehmen, mich wahrnehmen, habe das halt dann dafür dann eben einfach zuverlässig zur Verfügung. Das ist auch also der Zustand, ich weiß nicht, ob der sich bei jedem gleich darstellt, einfach mal nur für mich. Also bei mir ist es so, dass da der Hauptanteil ist erstmal, dass es still wird in meinem Kopf, also diese ganzen Gedankenschleifen, die ja, ob nun ins Positive oder Negative, gerade in meinem Kopf erzählt ständig irgendjemand, nein, ich mir selber irgendwas, also ich habe wohl keine Stimmen, aber man hört sich ja selber permanent zu. Und das kann ich damit dann, das hört dann in dem Moment auf. Und ich fühle meinen Körper, er ist noch da, ich kann ihn auch noch steuern, aber er ist nicht mehr so präsent. Es wird so ein ganz kleines bisschen, dass ich den Körper nicht mehr so ganz präsent wahrnehme und deswegen aus dieser höheren Ebene, ja, dann auch die Welt wahrnehmen kann und aber auch die Bewertung kommt aus dieser höheren Ebene. Ja, dann so diese Alltags, also es wird ja oft dieses Bild benutzt von einem Meer, ne, wo man, wenn man in die Tiefe geht, es fühlt sich jetzt an wie Höhe, aber am Ende sind das ja auch alles nur Bilder. Also in dieser Tiefe auf dem Grund kriegt man diese Wellen, dieser Wind oben macht, ja gar nicht mit. Und diese Wellen werden halt dann auch, wenn ich auf dieser Ebene bin, werden die Wellen halt einfach unwichtiger. Und dann bleiben natürlich, es ist jetzt nicht so, dass mir dann alles egal wird und ich mich aus meinem Leben ausklinke, dass mein Sohn, meine Familie, meine Freunde mir egal werden, sondern es bleiben nur noch die wirklich wichtigen Sachen übrig. Und dieser ganze Alltagskram, mit dem man sich manchmal ja wirklich verzetteln kann, der dann so groß wird und am Ende aber nicht mehr lebensentscheidend ist, der tritt dann halt in den Hintergrund. Und das habe ich noch ein bisschen weitergeführt. Das heißt, über Aufstellungen, die ich heute mache, ich Aufstellungen eigentlich immer mit dem höheren Selbst mit dabei, dass ich als Zusatz immer mit reinstelle, das höhere Selbst der betroffenen Person und meistens auch mittlerweile die Heilung von da aus ausgehend lasse und gar nicht mehr in den Kontakt mit den beteiligten Personen, sondern erst die Heilung mit dem höheren Selbst im Sinne von, da sind Anteile von mir verloren gegangen, die holen wir erstmal wieder zurück. Und dann gehen wir nochmal in die Situation selber und klären das in dieser Biografie, in dieser Existenz, in diesem Leben, was da zu klären war, um dann halt das fortzusetzen, was sich dann im Alltag dann auch wirklich ändern wird. Und damit habe ich aber auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt nur für mich arbeiten will, bestimmte Sachen einfach raus. Und wenn ich das höhere Selbst erreichen will und gerade nicht gut drankomme oder nochmal eine besonders intensive Sache machen kann, mache ich mir für mich einen Aufsteller und also in einer eigenen Aufstellung mache ich mir einen Bodenanker für meine eigene Position, fürs Selbst und gehe dann halt einfach ins höhere Selbst rein. Und theoretisch, damit arbeite ich auch gerade noch, kann man auch noch die höheren Ebenen dann da angehen. Und damit habe ich dann auch die ersten Erfahrungen. Es sind keine echten Einheitserfahrungen gemacht, aber eben schon, dass ich eben in die göttlichen Ebenen dann, in die kausale oder non-duale Ebene eingetreten bin. Allerdings jetzt nicht in der vollen Möglichkeit, sondern einfach immer, wie ich das eben mein Leben so möglich macht, immer so in dem, was ich gerade verarbeiten und verdauen kann. Und dann aber auch gleich wieder richtig gut anwenden kann.
Ja, spannend. Ich denke auch, dass es manche vielleicht gut tut, oder vielleicht hört es, also der du gerade zuhörst, tut dir das vielleicht auch gut zu hören, dass es eben, ja, wir sind einmal alle auf dem Weg und tatsächlich ist es so, dass man also nicht unbedingt sich gleich furchtbar riesigen Erfahrungen hingeben muss oder auch nicht überwältigt werden muss, sondern dass dein System dazu fähig ist, da auch dich zu steuern und dich zu behüten und zu beschützen eigentlich. Also ich finde das auch irgendwie gut machen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat dir Freude gemacht und du konntest etwas für dich mitnehmen.
Wir freuen uns über deine Kommentare, Fragen und Anregungen. Und auch, wenn du den Podcast mit anderen teilst.
Deine Kirsten
und deine Sandra.